Ja, guten Morgen auch nochmal von mir. Wer von euch kennt Habakuk? Ein paar? Genau, das ist ja einer der kleinen Propheten, nicht weil er jetzt nur 1,50 groß war, sondern weil er nur 3 Kapitel geschrieben hat. Ein kurzer, müsste man eigentlich sagen, nicht ein kleiner, sondern ein kurzer Prophet. Und wenn man so im Alten Testament blättert zwischen den großen Jesaja und Jeremia, dann blättert man schon mal schnell so drüber weg, ne? Über den Habakuk. Und ich möchte euch kurz ein bisschen zur Einführung diesen Zeitstrahl zeigen. Dann wisst ihr, wo ihr ihn einsortieren könnt. Ungefähr 600 Jahre vor Christus hat er gelebt. Und zwar bevor die babylonische Macht kam und dann die Israeliten mit in die Gefangenschaft nahmen, in die 70-jährige Gefangenschaft. Und ungefähr 400 Jahre nach David und Salomo hat er gelebt, und zwar im Südreich, also in Judäa. Ja, könnt ihr es ungefähr einordnen. Und ich habe auch noch eine Übersicht erstellt, weil der Prophet Habakuk, das ist ein ganz anderes Buch als so die anderen Propheten, wie wir sie kennen. Da ist es ja meist so, Gott gibt dem Propheten eine Schau, ein Wort, eine Botschaft und der Prophet gibt es dann weiter an das Volk. Und hier ist es ganz anders. Es beginnt einfach damit, dass der Habakuk das, was ihm auf dem Herzen brennt, das sagt er zu Gott. Und dann antwortet Gott ihm und dann wieder gibt es so ein Hin und Her, ja, ein richtiges Gespräch, kann man sagen. Und so, ja, fängt das an mit Habakuks erster Klage, dann antwortet Gott, dann kommt die zweite Klage von Habakuk, dann antwortet Gott das zweite Mal und zum Schluss gibt es ein Psalmgebet. Auch das ist eine Besonderheit, das gibt es sonst nirgendwo in den Propheten. Okay, ich möchte mal die ersten Verse lesen, ab Vers 2 hier in Habakuk Kapitel 1. Wie lange noch her soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Und um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Also wenn man das liest, könnte man denken, der Habakuk spricht von unserer Zeit, oder? Also das ist doch immer wieder echt erstaunlich, wie aktuell die Bibel ist. Ja, das ist doch das, was wir erleben, oder? So diese Werte, die Europa über Jahrhunderte, Jahrtausende geprägt hat, Mitgefühl, Nächstenliebe, Rücksichtnahme, all diese Dinge, die verschwinden doch so langsam durch die Hintertür. Ja, wer nimmt denn das noch ernst, was die Bibel lehrt? Wer kennt überhaupt noch die Bibel? Ja, weniger als 50% gehören noch überhaupt einer christlichen Kirche an. Ja, das sind schon so Zäsuren und wir merken das ja auch. Und ich glaube, dass vielleicht auch manche unter uns sind, die heute, ja, denen nicht so nach Lobpreis zumute war. So ähnlich wie Habakuk, die auch diese negativen Entwicklungen sehen. Ja, wir sind ja nicht nur Teil einer Gemeinde, sondern auch Teil einer Gesellschaft. Und die geht den Bach runter. Ja, moralisch, glaubensmäßig, ganz klar. Das ist eindeutig. Das sagen nicht nur wir Christen, das sagen die Soziologen, das sagen viele, die mit offenen Augen unsere Gesellschaft beobachten. Und da ist uns manchmal eben nicht so nach Halleluja zumute, sondern auch mehr nach Klage, oder? Und dieses Warum, ja, das sieht man ja immer auf den Plakaten, als diese Messerstecherei war in Solingen, 3 unschuldige Menschen einfach auf offener Straße umgebracht. Da fragt man, hä, was soll das, warum? Die kannten diesen Attentäter noch nicht mal. Sie hatten ihm nichts Böses getan. Der hat sie einfach wahllos abgeschlachtet. Ja, warum, Herr, lässt du das zu? Warum schaust du da so zu, ja, das ist, kann einen schon verzweifelt machen. Und das Zweite genauso, wie lange noch? Ja, wie lange wird das so weitergehen oder immer noch schlimmer werden? Herr, wann setzt du endlich einen Stopp? Und Das sind berechtigte Fragen, die die Leute haben. Das brennt ihnen auf dem Herzen. Und wir werden ja auch immer wieder gefragt, ja, wenn ihr an Gott glaubt, warum? Ja, warum lässt er das zu? Das ist eine existenzielle Frage. Das kann man auch nicht immer nur so abtun. Ja, ja, du musst nur glauben, dann wirst du schon verstehen. Der Habakuk war gläubig. Der hatte mit Gott eine Beziehung, denn er klagt das ja nicht einfach nur so in den Wind oder er brummelt das auch nicht so in seinen Bart hinein, sondern er sagt es zu Gott. Er glaubt an Gott, er glaubt an seine Existenz. Und er hat eine sehr, sehr enge Beziehung mit Gott. Das werden wir nachher noch weiter sehen. Wie lange noch? Es ist so schwer, Geduld zu haben, wenn die Situation um einen herum nicht besser wird, sondern vielleicht sogar eher schlechter. Ja, wie lange bete ich schon oder betet ihr für Angehörige? Sie bekehren sich nicht. Für Kranke, sie werden nicht gesund. Ja, man betet und hofft, aber es verbessert sich nichts. Ja, man hofft, dass das Kind in der Schule besser wird und dass man endlich eine bessere Arbeitsstelle findet. Und ja, so viele Dinge muss ich euch nicht erzählen. Das erlebt ihr ja selber auch. Und als Kirchen beten wir schon so lange um Erweckung. Die letzte Erweckung ist mindestens 100 Jahre her, die wir in Deutschland hatten. Und andere sind auch noch länger her, 150 Jahre. Ja, im 19. Jahrhundert, da gab es eigentlich die letzten großen Erweckungen. Und dann nochmal Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ja, vielleicht denkt ja auch jetzt Martin, was predigst du denn da heute? Du sollst uns doch ein bisschen ermutigen. Ja, darf man denn so sprechen? Darf man denn so klagen vor Gott? Oder müssen wir nicht immer fröhlich sein als Christen? Ja, man darf das, ihr Lieben. Man darf vor Gott klagen. Schaut euch mal die Psalmen an. Wie viel Klage ist da drin? Hiob, Jeremia. Ja, es gibt sogar ein ganzes Buch, Klagelieder des Jeremia. Von Anfang bis Ende Klage. Das ist auch unser Menschsein, das ist auch unsere Realität. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir so ein bisschen selektiv die Bibel lesen oder auch selektiv hören. Ja, wir möchten so eigentlich nur gern so die positiven Dinge aus der Bibel für uns in Anspruch nehmen. So die mutmachenden Dinge, die schönen Verheißungen. Ja, aber so das Negative, nein, das ist nur für die bösen Menschen so. Für die Heiden, ne? Das schieben wir gerne so zur Seite, aber das ist nicht so ganz in Ordnung, ne? Wir sollten da ehrlich sein. Wenn ich das Gute annehme, sagt Hiob, dann will ich auch das Schlechte annehmen vom Herrn. Und Jesus hat das so auch gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, wie viel mehr werden sie euch verfolgen? Paulus spricht mehrmals davon, was er alles erlitten hat als Missionar. Ja, es war nicht so, dass alles so locker und flockig ging. Das wissen wir, das muss ich euch nicht im Einzelnen erzählen. Habakuk hat das Gefühl, dass Gott nur einfach zusieht. Ja, dass in seinem eigenen Land, in seinem eigenen Volk alles so den Bach runtergeht. Dass die Leute gar nicht mehr an ihn glauben. Dass sie gar nicht mehr die Gesetze ernst nehmen, die Gott ihnen ja gegeben hat. Und es herrscht Ungerechtigkeit, Gewalt, Zank und Streit haben wir eben gelesen. Ja, und das nicht in einem heidnischen Volk, sondern im Volk Gottes. Wow, das darf ja gar nicht sein eigentlich, ne? Und wir erleben das ja auch manchmal in den Gemeinden. Hier natürlich nicht, klar. Ihr seid ja auch was Besonderes. Aber ja, wir sind Menschen. Wir sind auch Menschen, ja? Und wir streiten uns manchmal. Und manchmal auch zu viel. So, und was sagt Gott denn jetzt dazu? Gott sagt, ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Juda aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Wohin sie kommen, werden sie Zerstörung bringen und Gefangene machen. Und so weiter. Babylon, das war damals die aufstrebende Weltmacht. Unwahrscheinlich schnell hatten die sich ausgedehnt, haben alle Reiche, die da in der Nähe waren, haben sie aufgesogen, haben sie überrannt, erobert. Die hatten keine Chance. Ja, und jetzt werden sie demnächst nach Israel kommen und da wird es genauso sein. Und also diese Antwort hat Habakuk nun gar nicht erwartet. Er hat sich jetzt so was Positives erwartet, ja, dass Gott sagt, ja, Habakuk, okay, ist schlecht, aber es wird besser und guck mal am Horizont, da scheint schon die Sonne und habt Glauben, habt Mut, es wird alles wieder gut. Nein, es wird noch schlimmer, ja, Habakuk, wenn du denkst, es ist schon schlimm, es wird noch schlimmer. Und interessant ist, dass Gott nicht sagt, ja, die Babylonier kann leider keiner aufhalten oder so. Nein, er sagt, ich werde die Babylonier über euch kommen lassen. Also das war Gericht. Das war Gericht, was da kam. Und Gott hat das zugelassen, dass der Nebukadnezar mit seinen Soldaten, mit dieser übergroßen Streitmacht gegen Jerusalem kam, auch Jerusalem wirklich zerstört hat, den Tempel zerstört hat, ganz schrecklich, weil wenn der Tempel kaputt ist, dann hatten die Juden ihr Zentrum nicht mehr. Ihre Identität war dann kaputt. Ich bringe sie dahin, dieses grimmige und ungestüme Volk. Aber er sagt auch, ich bin in allem, auch in diesem bin ich gegenwärtig. Das passiert nicht zufällig, sondern ich habe da drüber immer noch die Leitung. Ja, und natürlich, wie gesagt, das beunruhigt den Habakuk noch mehr und er sagt, warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Also mit anderen Worten, ja okay Gott, wir haben hier ganz viel falsch gemacht und bei uns läuft vieles schräg und so, aber die Babylonier sind doch noch schlimmer. Das ist doch ein richtig gottloses Volk, das sind Heiden, die kennen dich gar nicht. Und das lässt du zu, dass die uns jetzt hier bestrafen. Das war echt heftig. Und ja, Gott lässt das zu. Aber es gibt immer dieses Aber. Ne? Ihr wisst, die Gefangenschaft dauerte 70 Jahre und das ist die Zahl Gottes. Das heißt, Gott hatte diese Zeit genau abgemessen. Und kein Jahr länger waren sie dort. Und in dieser Zeit ist Israel wirklich gesegnet worden. Die Synagogen, die sind in dieser Zeit entstanden. Interessant, ne? Vorher gab es nur den einen Tempel in Jerusalem. Zu dem mussten alle kommen, wenn sie Gott anbeten wollten, wenn sie Gott nahe sein wollten. Und dort in der Gefangenschaft, als sie zerstreut waren da, die Juden im Babylonischen Reich, da bildeten sich an jedem Ort bildeten sich Synagogen. Ja, Häuser Gottes, wo man Gottes Wort hören konnte, wo man Predigt hören konnte und so weiter. Und das hat sich erhalten, bis heute, ja, die Synagogen. Und sehr viele andere Dinge sind da auch passiert. Es gab auch dort Propheten, es gab auch dort Reden Gottes und so weiter. Und als diese 70 Jahre um waren, da ließ Gott ein anderes Volk aufstehen, nämlich die Medo-Perser. Schließlich waren das dann, hinterher waren das dann nur noch die Perser, dieses große Reich. Ja, und die haben dann die Babylonier geschlagen, bestraft. Und das schreibt Jeremia zum Beispiel auch ganz klar, auch prophetisch. Ja, ihr Babylonier, ihr denkt, ihr seid die Größten. Und Nebukadnezar hat sich dann auch als Gott verehren lassen. Aber eure Zeit ist auch bemessen. Und ihr werdet gehen müssen. Ihr werdet nicht ewig hier bestehen. Und die Medo-Perser haben dann dafür gesorgt, unter Kores II., dass die Juden wieder zurückkehren durften, ihren Tempel und ihr Land wieder aufbauen konnten, haben ihnen sogar noch Geld dafür gegeben. Ja, also ganz interessant. Gut, das nur mal so ein bisschen als Perspektive. Und jetzt trifft Habakuk aber eine Entscheidung. Und diese Entscheidung wird zur Wende für ihn persönlich, für seine Perspektive und auch für den Ton seiner gesamten Botschaft. Er sagt, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen. Ja, und das ist so ein wieder aufgebauter Wachturm auf der Mauer, auf der Außenmauer Jerusalems. Und seine Aufgabe war eben dort ein Wächter zu sein, auszuschauen. Man konnte von da weit ins Land gucken. Kann es sein, dass sich da irgendwelche Feinde nähern? Und dann hat er Alarm geschlagen. Und das hat natürlich eine doppelte Bedeutung. Ja? Habakuk als Wächter, als jemand, der ins, auch ein bisschen weiter gucken konnte, weil Gott ihm da auch eine Vision gab, weil Gott ihm die geistlichen Augen öffnete. Und diesen Ausdruck kennen wir ja im Deutschen sehr gut: Ich will meinen Posten einnehmen. Ja? Ich will meiner Berufung nachkommen, könnten wir auch sagen. Das, wozu Gott mich berufen hat, das will ich tun. Ja, das will ich ernst nehmen. Und er realisiert auch, ja, ich habe meinen Posten irgendwie verlassen. Ich stand nicht mehr da, wo Gott mich hingestellt hat. Und jetzt kann jeder mal überlegen für sich, ja, was ist denn eigentlich mein Posten, was ist denn mein Wachturm? Wo hat Gott mich denn hingestellt? Ja, wenn die Lobpreiser heute hier ihren Platz nicht eingenommen hätten, sondern sich gesagt haben, ach nee, heute bleibe ich mal zu Hause, das Bett ist gerade so schön warm und weich. Warm, gut, Wärme brauchen wir im Moment nicht, haben wir genug, aber ja, dann hätten wir hätten keinen Lobpreis gehabt, okay? Oder hätten wir es von YouTube abspielen lassen müssen oder so. Ja, sie haben ihren Posten eingenommen. Aber das ist nur ein Posten. Es gibt viele, viele andere Aufgaben in der Gemeinde und in der Welt und in der Familie und am Arbeitsplatz. Und das funktioniert nur, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir auch dahin gehen, wenn wir sagen, okay, Herr, du hast mich hier hingestellt, dann bleibe ich hier auch stehen. Ja, ich nehme meinen Posten ein. Und ich glaube, dass Habakuk erkannt hat, es wird jetzt Zeit, echt auf Gott zu hören. Ja, es gab eine Zeit der Klage und das hat er auch, er hat all das, was auf seinem Herzen war, hat er Gott gesagt. Aber jetzt war es dran, auf Gott zu hören. Deshalb geht er auf den Wachturm. Er will alleine sein, er will nicht abgelenkt sein. Und Jesus hat das auch immer wieder gemacht, ist auf den Berg gegangen, war alleine mit Gott, mit seinem Vater und hat von Gott empfangen, hat von ihm gehört. Und alle großen Männer und Frauen Gottes haben das so getan. Und manchmal ist das so, dass wir vielleicht auch merken, es verändert sich was in unserer Gesellschaft. Ich habe eben ja das ein bisschen auch am Anfang angedeutet. Und wir können nicht immer nur so weitermachen wie bisher als Gemeinden. Wir müssen vielleicht mal wieder neu hören, was ist jetzt dran? Wie erreichen wir denn die Menschen von heute? Ja, die sind anders drauf als vor 20 oder vor 40 Jahren. Wie können wir denn als Gemeinde wirklich in unsere Gesellschaft hineinwirken, hier nach Steinfurt, bei uns in Lippenbüren und so weiter? Und dazu müssen wir hören. Wir müssen hören, was sagst du Gott jetzt zu uns? Ich finde diesen Namen so schön, Habakuk, das bedeutet der Umarmer oder der sich an Gott festklammert, so könnte man es auch übersetzen. Und das ist so, was mir immer wieder auffällt bei den großen Persönlichkeiten der Bibel. Die erleben auch viel Schwieriges, ja, die erleben auch viel Mist. Aber die klammern sich an Gott und sagen, Gott, du bist meine Zuversicht, du bist mein Halt, du bist mein Anker. Und je mehr der Druck ist von außen, desto enger halten sie sich fest am Herrn. Und das hat ihnen letztlich geholfen, das hat sie durchgetragen. Und das ist das auch, was wir heute tun können. Egal in welcher Situation du bist, persönlich. Ob es in deiner Familie Probleme gibt oder mit dir selber vielleicht Dinge im Moment am Verarbeiten bist oder am Arbeitsplatz, egal. Aber klammer dich an Gott. Ja, das ist unser Halt. Der trägt durch. Das ist so gut, wenn wir das tun. Habakuk ging auf seinen Wachturm. Er nahm seinen Posten ein. Und er hat auch von Gott etwas empfangen. Und Paulus sagt das ja auch. 6-mal sagt er das insgesamt, dass wir wachen sollen. Ja, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, hat Jesus gesagt. Und Paulus, Epheser 6, Vers 18 zum Beispiel, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht beständig daran. Was ist denn dein Wachturm? Vielleicht deine stille Zeit am Morgen oder am Abend, egal, deine Bibellese, der Gebetsabend in der Gemeinde, der Hauskreis, keine Ahnung. Oder wenn du mal einen Gebetsspaziergang machst, kann ich auch empfehlen, einfach mal alleine sein und Gott alles zu sagen, ohne Ablenkung, ohne dass andere einem reinquatschen. Einfach nur mal du und Gott. Das ist so schön. Und das kann so viel verändern, wenn man dann wieder etwas von Gott hört, wenn man etwas empfängt. Ja, und dann kommt die zweite Antwort Gottes. Denn Gott sprach tatsächlich dort zu ihm auf dem Wachturm. Und das änderte ganz, ganz viel bei Habakuk. Das veränderte seine Perspektive. Versteht mich richtig, die Situation war immer noch genauso schlecht. Das Volk Israel war immer noch genauso gottlos. Und die Aussicht, dass jetzt die Babylonier kommen, war immer noch genauso furchtbar und schrecklich. Aber der Herr spricht zu ihm. Und er sagt am Anfang, er soll alles genau aufschreiben, was er ihm sagt, damit es andere nachlesen können und er selber auch. Und das ist so ein kleiner Tipp am Rande, den ich gebe. Ja, schreibt das auf, was Gott euch sagt. Das kann heute etwas sein, das kann morgen etwas sein, das kann bei der persönlichen Bibellese sein, etwas, ein Wort, was dir ins Herz fällt, wo du merkst, oh ja, das war jetzt nicht nur so, naja, mal sehen, was da so steht, sondern ja, das war jetzt für mich persönlich. Schreib's auf, weil wir sind alle so vergesslich. Ja, und auch wenn du manchmal denkst, oh nee, das war jetzt so stark, ne, das brauche ich nicht aufschreiben, das werde ich nie vergessen, dann gehst du nach Hause, streitest dich mit deinem Ehemann und zack, ist es wieder weg. Ne? Ja, das ist so. So sind wir Menschen. Ich auch. Ich bin auch sehr vergesslich. Und nimm dir so eine kleine Kladde, die überall reinpasst, in deine Taschen und schreib es einfach auf. Man muss ja gar nicht lang und breit sein, aber ein paar Stichpunkte. Und das ist so kostbar, wenn du es dann wieder nachlesen kannst. Ja? Gott sagt ihm, schreib es auf. Das ist jetzt wichtig, was ich dir sage. Und als er das tat, da wurde er, ja, man kann sagen, wirklich zum Leuchtturm für andere. Ja? Er hat etwas empfangen, was für ihn wichtig war, aber auch für andere. Denn das, was du siehst, sagt Gott, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, es ist keine Täuschung. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist übrigens eines der meistzitierten Zitate im Neuen Testament. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, das ist eine Prophetie auf Jesus. Ist euch das bewusst? Denn damals, zur Zeit Habakuks, da lebte man aus dem Gesetz heraus. Ja, wenn du gesündigt hattest, musstest du ein Opfer bringen, um das wieder gut zu machen. Das war ganz tief verankert. Ja, natürlich, man glaubte auch an Gott, aber das Gesetz machte einen gerecht oder auch nicht gerecht. Und jetzt sagt Gott, ja, aber es wird eine Zeit kommen, da wird der Gerechte aus Glauben leben. Und darauf bezieht sich Paulus dann im Römerbrief. Er sagt, das war ja schon vor dem Gesetz mit Abraham. Da hat Gott ja schon im Abraham gesagt, ja, durch Glauben, deshalb bist du gerecht, weil du an mich glaubst, weil du mir vertraut hast. Ja, ich finde dieses Wort Vertrauen eigentlich viel schöner als Glauben, weil das ist manchmal so missverständlich. Ja? Wir glauben, dass es gutes Wetter wird. Wir glauben, dass ein Kilo Rindfleisch und wie war das noch und 2 Liter Wasser eine gute Suppe ergeben oder so. Ja, das ist aber nicht das, was die Bibel meint mit Glaube, sondern das ist Beziehung. Ja? Vertrauen ist immer Beziehung. Ich kenne dich, deshalb vertraue ich dir. Ja, ich weiß, wer du bist. Ich habe mit dir gute Erfahrungen gemacht. Und so ist das mit Gott. Wir vertrauen ihm, weil er eine Person ist, die uns begegnet ist, die uns Gutes getan hat, ja, die treu ist. Deshalb vertrauen wir ihm. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wir sind gerecht, weil wir an den Sühnetod Christi glauben. Das, was wir heute ja auch noch feiern werden. Und Gott sagt im Habakuk, dass Erschütterungen ganz gewiss kommen werden, auch wenn es noch etwas dauern wird. Es wird kommen. Und wir sollen uns in diesen bedrückenden Zeiten, in denen wir jetzt aktuell leben, sollen wir uns nach dem ausstrecken, was am dringendsten benötigt wird. Was ist das? Ja, das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen. Wir haben auch keine Patentrezepte, ja, die wir immer so aus dem Ärmel schütteln können, wenn Leute sagen, ja, was sollen wir jetzt machen? Und guck mal, hier, dort Krieg, und da ist Krieg und es wird alles teurer und wir wissen nicht, wie wird die Zukunft werden. Das wissen wir auch nicht, immer im Einzelnen. Aber wir wissen, dass es sich lohnt, Gott zu vertrauen. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig viel. Wir wollen der Verwirrung und den Herausforderungen unserer Zeit nicht erlauben, unsere Beziehung zu Jesus zu rauben, uns irre machen zu lassen, uns verwirren zu lassen. Wir wollen uns am Herrn klammern, ja? Ein Habakuk sein, im besten Sinne, ein Klammerer, der den Herrn ganz fest umarmt. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Der Prophet Daniel, der hat es einmal so formuliert, als er mit dem Tod konfrontiert war, als alle babylonischen Weisen keine Antwort geben konnten, weil der Nebukadnezar dann einen Traum hatte, der ihn beunruhigte. Was sagt er da? Aber es ist ein Gott im Himmel. Finde ich so gut. Ja, es ist ein Gott im Himmel. Und der kann antworten, der kann helfen. Ja, die Götzen konnten es nicht. Die ganzen babylonischen Götzen, aber der Gott im Himmel. Wir haben vor ein paar Tagen mit einem schwerkranken Bruder, mit Hartmut gebetet aus unserer Gemeinde, ein Tumor im Kopf. Wir haben ihn gesalbt mit Öl und da haben wir ihm auch gesagt, ja, es ist ein Gott im Himmel. Das ist so gut, dass wir es wissen. Ja, und er thront, er herrscht, er steht über allem. Das gibt uns Ruhe, das gibt uns auch Gelassenheit in unruhigen Zeiten. Ich weiß nicht, ob einige von euch das früher in der Schule erlebt haben. So, es gab so Fahrradtraining, da wurde mit Kreide wurden so Straßen aufgemalt und dann ne, in der Grundschule, als wir noch klein waren, mussten wir da üben, wie man fährt und wie man immer schön rechts fährt und auf den Verkehr achtet und so weiter und beim Stoppschild auch wirklich stoppt. Und dann gab es manchmal auch so eine Übung, da wurde ein Brett über den Asphalt gelegt. Das war vielleicht so 20 Zentimeter maximal. Und dann sollte man mehrere Meter über dieses Brett fahren, so gerade. Und ganz viele sind da runtergerutscht. Das war nicht schlimm, das war nur so 2 Zentimeter dick. Ne? Und einige haben es aber geschafft. Und wie haben die das geschafft? Indem die nicht die ganze Zeit auf dieses Brett geguckt haben, sondern die haben einfach nach vorne geguckt. Kennt ihr das? Ja, wenn man die ganze Zeit nur aufs Brett guckt, dann wird man unruhig, dann wird man ängstlich, dann fängt man an, da zu wackeln und zack, ist man wieder runter. Ne? Aber wenn man nach vorne guckt, so wie man es ja eigentlich auch beim Fahrradfahren macht, da fährt man gerade, da wackelt man nicht die ganze Zeit. Und das ist ein ganz schönes Bild eigentlich, wie wir uns verhalten, wenn es schwierig wird, wenn es eng wird. Ja, nicht auf die Probleme gucken, nicht nach unten gucken. Oh, hey, hoffentlich schaffe ich das, was kommt da auf mich zu? Sondern einfach weiter, geradeaus, auf den Herrn gucken. Ja, dann haben wir Orientierung, dann haben wir das Ziel vor Augen. Das hilft uns. Schließlich versichert Gott dem Habakuk, was dieser gar nicht mehr glauben konnte. Inmitten des Gerichts und inmitten des Chaos bringt Gott seinen Erlösungsplan für die Menschen mit Hochdruck voran. Wie ein heller Lichtstrahl die Dunkelheit durchbricht, verkündigt er, denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Ich weiß nicht, ob ich es, ja, genau, finde ich so schön. Das kommt nachher noch. Und das ist ja eine wunderbare Prophetie über eine ferne Zeit aus der Sicht des 7. Jahrhunderts vor Christi. Ja, dass die ganze Erde voll wird von der Erkenntnis des Herrn. Das war damals überhaupt nicht vorstellbar, sondern das war ja nur das kleine Volk Israel, die Erkenntnis des Herrn haben konnten. Und das, was wir heute erleben, das war ja noch in ganz ferner Zukunft, dass wirklich das Evangelium in allen Ländern, allen Kontinenten verkündigt worden ist. Es gibt heute kein einziges Land mehr in der Erde, wo es keine Christen gibt, wo nicht das Evangelium verkündet worden ist. Das ist gewaltig, finde ich. Ja, gewaltig. Nach 2000 Jahren Mission. Und diese Erkenntnis wird sich nochmal, das wird nochmal gewaltig gesteigert werden im tausendjährigen Reich. Dann werden ja wirklich alle Gott erkennen und alle auch an ihn glauben. Ja, das ist wirklich eine Prophetie hier. Und dann kommt das letzte Kapitel, Kapitel 3. Und das ist wirklich eigentlich ein Lied, ein Psalm. Nur, dass er nicht diesmal in einem Psalm steht, sondern hier im Propheten. Und am Anfang steht eine Anweisung für die Lobpreisband, kennt ihr sicherlich, Klaus, nämlich Shigionot. Ja, kennt man ja, ne? Ja, Shigionot. Ruft man sich da manchmal so zu, Shigionot. Ja, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, das ist ein temperamentvolles, ein schnelles Lied. Ja, das ist so kein meditatives, ruhiges, so eher depressives Lied. Die gibt es ja auch. Sondern es ist ein fröhliches Lied eigentlich. Ja, temperamentvoll. Und da merken wir, da hat sich was verändert, ja. Die Klage hat sich verändert in eine neue Richtung, nämlich der Habakuk, der ist dazu gekommen, Gott selber wieder zu sehen, ihn anzuschauen, seine Herrlichkeit, seine Majestät, ja, sie strahlt über den ganzen Himmel, sein Lob erfüllt die ganze Erde. So kann man nur singen, wenn man das auch erlebt hat, wenn man das glaubt, wenn man das spürt. Und das war mit Habakuk passiert. Das finde ich so schön. Das ist echt ein schönes letztes Kapitel hier. Die Stimmung hat sich wirklich gedreht. Obwohl, wie gesagt, immer noch alles genauso ist, die Situation. Ja, es ist immer noch alles auch so schlimm eigentlich. Aber er sieht die Majestät, dass Gott im Himmel thront und dass er immer noch derselbe ist. Und dass er nicht kommt, auch wenn er jetzt dieses Gericht über sein Volk kommen lässt. Er tut das nicht, um sein Volk zu vernichten, sondern um es wirklich ja, zu strafen, um es wieder zurück zu sich zu ziehen. Wir machen es ja auch manchmal als Eltern. Ja? Wenn wir unsere Kinder strafen müssen, tun wir ja nicht, weil wir die Kinder hassen, weil wir sie vernichten wollen, sondern wir möchten sie ja wieder auf den richtigen Weg bringen. Wir möchten sie ja zu uns ziehen eigentlich, in unsere Arme. Und so ist es, genauso ist es auch mit Gott, wenn er manchmal zulässt, dass Gericht kommt. Um deinem Volk zu helfen deinem Gesalbten, so steht es hier in Vers 13. Und zum Schluss, da betet er eigentlich eines der tiefgründigsten Glaubensbekenntnisse der Bibel. Das möchte ich auch mit euch noch anschauen. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil, der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Das ist ein Trotzdem-Glaube. Trotzdem. Ja? Obwohl es immer noch so schlimm ist. Ja? Obwohl keine Frucht da ist. Das Land ist verödet. Das sind ja alles Bilder, ja, auf die geistliche Welt damals. Geistliche Situation. Es ist eigentlich nichts da, woran man sich freuen kann. Woran man sich mit den Augen freuen kann. Aber ich will trotzdem mich über meinen Herrn freuen, will ihm jubeln. Ja, aus Klage ist Jubel geworden. Er ist mein Heil, er ist meine Kraft und er gibt mir auch Kraft, dass ich wie eine Gazelle über die Felsen springen kann. Ja, das ist so ähnlich hat David das ja auch mal ausgedrückt. Ja, mit ihm kann ich über die Mauern springen. Die Mauern sind da, ja, die Hindernisse sind da, aber Gott gibt mir Kraft. Und mit diesem Vertrauen wird Habakuk wirklich von einem Wachturm zu einem Leuchtturm für viele Menschen, die seitdem das gelesen haben, diesen kleinen Propheten Habakuk, ja, denen das auch Mut gegeben hat in ihrer schwierigen Lage. Und egal, in welcher Lage du im Moment bist, was dich quält, was dir Unruhe macht, was dir Stress macht, ja, versuch's doch mal so zu machen wie Habakuk. Ja, bring deine Klage zu Gott. Klag nicht andere Menschen an, das bringt nicht viel. Das bringt meist nur Verdruss und Bitterkeit. Klag es Gott und sag, so und so ist es, so empfinde ich es, so erlebe ich es. Diese Ungerechtigkeit, Herr, warum, wie lange noch? Ja, das kannst du alles Gott sagen, er kann das gut ertragen. Er hat dich deshalb noch genauso lieb. Und dann erlebe auch die Verwandlung, ja, in der Gegenwart mit Gott, indem du auf den Wachturm gehst, indem du auf deinem Posten stehst und dein Ohr aufmachst und hörst, was hat Gott mir denn jetzt zu sagen in dieser Situation? Und dann kannst du echt Erstaunliches erleben, ja, dass Gott eine Antwort hat, genau jetzt für deine Lage, für deine Schwierigkeit. Er hat eine Antwort. Und er bringt dein Herz wieder zum Glauben, zum Vertrauen. Er bringt dein Herz wieder dazu, am Ende sogar jubeln zu können, was du dir vorher gar nicht vorstellen konntest. Das ist der Weg, den Gott auch mit uns gehen will. Amen. Ja, ich möchte gerne noch auch mit euch beten. Jesus, du weißt, was uns so umtreibt. Du weißt, was uns das Herz schwer macht, Herr, was uns vielleicht auch bitter macht, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter, wir dringen nicht durch, es ändert sich nichts, Herr. Und wir können uns das nicht erklären und wir wissen nicht, was wir dazu sagen sollen. Aber Herr, wir haben dich und du bist immer noch auf dem Thron, du bist immer noch der Herr und immer noch derselbe, Jesus. Danke, dass wir dich kennen dürfen, du bist so wunderbar. Du bist für all das Leid gestorben, für all die Schwierigkeiten bist du ans Kreuz gegangen, Herr, für die Ungerechtigkeit, für die Lieblosigkeit. Herr Jesus, danke, dass wir das wissen und dass wir das auch erleben dürfen. Und dass du in uns etwas veränderst, auch wenn die Welt sich nicht verändert, Herr. Aber unser Herz, das veränderst du und das ist wunderbar. Herr, und schenk uns heute wieder ein Lichtstrahl, dass wir wirklich zum Leuchtturm werden können. Schenk uns diesen Glauben neu, dieses Vertrauen. Darum bitte ich dich, Herr. Amen.
Amen. Ja, vielen Dank, Martin. Ja, okay.